Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Polen weist die jüngsten russischen Drohungen gegen Kiew entschieden zurück. Warschau rechnet zugleich mit einer stärkeren und womöglich dauerhaften Präsenz amerikanischer Soldaten im Land. Und in Krakau hat ein Referendum den Stadtpräsidenten aus dem Amt gekippt, ein Beben mit möglichen Folgen weit über die Stadt hinaus. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem, was Europa von ukrainischen Soldaten über moderne Kriegsführung lernen kann, darüber sprechen wir mit Christa Maria Läbe von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polen weist russische Drohungen gegen Kiew zurück und ein Slackliner will Warschaus Skyline überqueren. Polen hat russische Drohungen gegen Kiew scharf zurückgewiesen. Das Auswärtige Amt in Warschau reagierte auf eine Erklärung aus Moskau, in der Ausländer und Diplomaten zum Verlassen der ukrainischen Hauptstadt aufgefordert worden waren. Russland kündigte zugleich Angriffe auf militärische Ziele und sogenannte Entscheidungszentren an. Warschau erklärte, wenn Russland selbst behaupte, nur eine militärische Spezialoperation gegen militärische Objekte zu führen, müssten Angriffe auf andere Infrastruktur, auch auf diplomatische Vertretungen, als feindliche Handlungen bewertet werden. Polen forderte Russland auf, die Aggression zu beenden und internationale Verpflichtungen einzuhalten. Zuvor hatte Russland Kiew und die Region massiv angegriffen. Nach polnischen Angaben wurden dabei 4 Menschen getötet und 100 verletzt. Außenminister Sergej Ławrow warnte die USA zudem vor geplanten Angriffen auf strategische Einrichtungen in Kiew. Polens Ministerin für Fonds und Regionalpolitik, Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, ist trotz russischer Drohungen in Kiew geblieben. Russland habe europäische Delegationen einschüchtern und zur Abreise bewegen wollen, sagte sie. Die polnische, deutsche, französische und weitere Delegationen seien geblieben. Polen stellt sich auf eine stärkere und möglicherweise dauerhafte Präsenz amerikanischer Soldaten ein. Vizeverteidigungsminister Stanisław Wiontek sagte, die Zahl der US-Truppen in Polen werde nicht sinken. Es gebe viel mehr Garantien, dass sie steigen könne. Als mögliche Standorte nannte Wiontek Drawsko-Pomorskie, Żagań-Powice und möglicherweise Orzysz. Für eine dauerhafte Stationierung brauche es Investitionen in militärische und zivile Infrastruktur, darunter Wohnungen für Soldatenfamilien. Der Prozess werde mindestens 2 Jahre dauern. Hintergrund sind die gestoppte US-Rotation nach Polen, aber auch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, 5000 zusätzliche Soldaten nach Polen zu entsenden. Die polnische Regierung dementiert, dass das US-Kontingent reduziert werden könnte. In den russischen Machtstrukturen wächst offenbar die Unzufriedenheit mit Präsident Wladimir Putin. Das berichtet die unabhängige Zeitung der Moscow Times unter Berufung auf kremlnahe Quellen. Demnach sorgen der Krieg gegen die Ukraine, wirtschaftliche Probleme und Einschränkungen im Alltag für Spannungen innerhalb der Elite. Einflussreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik sprechen laut Bericht von Enttäuschung über den Kreml-Chef. Besonders die Fortsetzung des Angriffskrieges gilt demnach als Streitpunkt. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben derzeit nicht. Öffentliche Kritik an Putin bleibt in Russland riskant. Und der estnische Slackliner Jan Rose will in Warschau ein außergewöhnliches Projekt wagen. Er plant, auf einem knapp 2 Zentimeter breiten Band zwischen dem Kulturpalast und dem Warsaw Tower zu gehen. Die Strecke beträgt 500 Meter, die Slackline wird in rund 180 Metern Höhe gespannt. Der Versuch ist für Sonntag, den 31. Mai, geplant. Ein Reservetag ist vorgesehen, falls das Wetter nicht mitspielt. Rose ist dreifacher Weltmeister im Slacklining. Der Versuch soll live übertragen werden. Und das waren auch schon die Meldungen des polnischen Rundfunks. Welche Folgen wird das Referendum in Krakau für die Landespolitik haben? Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kukla.
Das Referendum vom Sonntag in Krakau, das zur Abwahl des Stadtpräsidenten Aleksander Michalski führte, könnte nach Ansicht der Opposition weit über die Stadtgrenzen hinaus politische Folgen haben, lesen wir in einem Kommentar in der Tageszeitung Rzeczpospolita. Vertreter der PiS erklärten bereits, Krakau sei der Beginn einer Welle, die im kommenden Jahr mit einer Niederlage von Premierminister Donald Tusk enden werde. Die bevorstehenden Neuwahlen des Stadtpräsidenten in Krakau werden daher landesweit große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Für sämtliche Parteien und politischen Lager gelten sie als wichtiger Stimmungstest vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr. Bereits vor Bekanntgabe des Referendumsergebnisses räumten Politiker unterschiedlichster Richtungen, von der linken Partei Rasen bis hin zu konservativen Kräften, hinter den Kulissen ein, dass Krakau als politisches Versuchsfeld für die nationale Wahlkampagne betrachtet werde. Zugleich wächst die Sorge, dass weitere Abwahlreferenden in anderen polnischen Städten folgen könnten. Eine Gruppe von Bürgern hat bereits einen Antrag auf Abberufung des Stadtpräsidenten im ostpolnischen Rzeszów angekündigt. Beobachter schließen inzwischen nicht aus, dass sich ähnliche Entwicklungen auch in Städten wie Kielce oder Częstochowa wiederholen könnten. Für die Kommunalpolitik bedeutet dies eine neue Herausforderung, und zwar nicht nur für Vertreter der KO. Hinzu kommen tiefgreifende Veränderungen in der politischen Kommunikation und bei den Erwartungen der Bürger, schreibt das Blatt. Soziale Medien sind inzwischen zur wichtigsten Informationsquelle über lokale Politik geworden, erklärt Mateusz Sabat, Leiter einer Beratungsfirma. Selbst effizient arbeitende Stadtverwaltungen hätten zunehmend Schwierigkeiten, die öffentliche Debatte zu kontrollieren, da sich kritische Stimmen dezentral und innerhalb kürzester Zeit organisieren könnten. Gleichzeitig hätten sich die Erwartungen der Bürger durch digitale Dienstleistungen grundlegend verändert. Wir sind an sofortige Lösungen gewöhnt, an schnelle Online-Einkäufe, Essenslieferungen oder Behördengänge per App. Dieselben Erwartungen richten die Menschen inzwischen auch an die Kommunen. Wird ein Problem in sozialen Medien gemeldet, erwarten viele, dass innerhalb weniger Stunden ein kommunaler Dienst erscheint und die Angelegenheit löst, sagt Sabat in der Rzeczpospolita. Vor mehr als 20 Jahren flog ein junger Mann aus Bydgoszcz nach England in einem T-Shirt mit der Aufschrift »Der Letzte macht das Licht aus«. Polen kämpfte damals mit einer Arbeitslosigkeit von über 15%. Heute kehren viele jener Immigranten zurück, oft mit Kindern, die Polen nur aus den Sommerferien kennen. Der Wunsch, wieder zu Hause zu sein, wird für zahlreiche Familien immer stärker. Die Journalistin Agnieszka Domka-Rybka erinnert sich in Gazeta Pomorska an das Polen von vor 20 Jahren. Die wirtschaftliche Situation erklärte diesen Exodus. Mitte der 2000er Jahre erreichte die Arbeitslosigkeit in Polen Rekordwerte. Zwischen 2006 und 2007 lebten und arbeiteten zeitweise mehr als 1 Million Polen allein in Großbritannien. Heute zeigt sich ein umgekehrter Trend, lesen wir weiter. Immer mehr Polen verlassen das Vereinigte Königreich und andere westeuropäische Länder und kehren in ihre Heimat zurück. Nach aktuellen Daten des Statistischen Hauptamtes GUS sind in den vergangenen Jahren mehr als 130.000 Menschen aus Großbritannien nach Polen zurückgekehrt. Auch aus Irland, den Niederlanden, Deutschland, Skandinavien, sowie sogar aus den USA und Australien ziehen zahlreiche Familien wieder zurück. In den sozialen Netzwerken entstehen inzwischen zahlreiche Selbsthilfegruppen für Rückkehrer, denn die Rückkehr gestaltet sich oft schwieriger als erwartet. Polen hat sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten tiefgreifend verändert. Der Soziologe Professor Tomasz Marciszak von der WSB Merita Universität in Toruń beschreibt dieses Phänomen als umgekehrten Kulturschock. Viele Immigranten tragen noch das Bild eines Polen der 90er Jahre oder der frühen EU-Beitrittszeit in sich, ärmer, gemeinschaftlicher und kulturell vorhersehbarer, erklärt Marciszak. Heute treffen sie auf ein individualistischeres, digitalisiertes und deutlich teures Land, das weniger religiös und politisch stärker polarisiert ist. Besonders schwierig sei die Situation für Kinder, die im Ausland geboren wurden. Während Polen für ihre Eltern weiterhin Heimat bleibe, sei ihre eigene Identität oft komplexer. Diese Kinder tragen polnischen Nachnamen, denken aber auf Englisch. Sie haben eine Familie in Polen, ihre Freunde jedoch im Ausland. Wenn Jugendliche nach Jahren in einem anderen Bildungssystem plötzlich eine polnische Schule besuchen müssen, bedeutet das häufig enormen Stress, manchmal belastender als die wirtschaftlichen Gründe der Rückkehr selbst, so der Wissenschaftler in der Gazeta Pomorska. In Polen lebende und arbeitende Migranten haben nach aktuellen Schätzungen bis zu 416 Milliarden Zloty zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bericht Migration in Polen, über den die Tageszeitung Super Express berichtet. Experten warnen inzwischen, dass die polnische Wirtschaft ohne ausländische Arbeitskräfte ihr derzeitiges Wachstum kaum aufrechterhalten könnte. Geht es nach der Studie, spielen ausländische Arbeitskräfte inzwischen eine Schlüsselrolle auf dem polnischen Arbeitsmarkt. Der Soziologe und ISP-Präsident Jacek Kucharczyk erklärt, Migranten seien zu einem festen Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung Polens geworden. Schätzungen zufolge leben derzeit zwischen 2 und 2,5 Millionen Ausländer in Polen. Gleichzeitig zeigen Daten der Sozialversicherungsanstalt SUS, dass fast 8% aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Migranten sind. Die Autoren des Berichts betonen, dass ausländische Arbeitskräfte nicht nur offene Stellen besetzen, sondern auch die Folgen des demografischen Wandels abfedern. Besonders deutlich zeige sich dies in Branchen mit chronischem Personalmangel, darunter Bauwesen, Transport, Logistik und Gastronomie. Zugleich verändert sich offenbar die gesellschaftliche Wahrnehmung von Migration. Laut einer Ipsos-Umfrage haben immer mehr Polen persönlichen Kontakt zu Ausländern und bewerten diese Erfahrungen überwiegend positiv. Experten gehen davon aus, dass die Bedeutung von Migration für Polen in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Hintergrund sind die alternde Bevölkerung und die sinkende Zahl von Erwerbstätigen. Ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland könnte die polnische Wirtschaft künftig zunehmend Schwierigkeiten haben, ihr bisheriges Wachstumstempo zu halten. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Wir bleiben beim Krieg in der Ukraine, diesmal aus der Perspektive der Soldaten an der Front. Ukrainische Kämpfer berichten, der Krieg sei längst auch ein Wettlauf um Material und Masse. Allein eine einzelne Einheit setze pro Woche tausende Drohnen ein. Was der Westen der Haus für seine eigene Verteidigung lernen muss, darüber hat Jakub Kukla mit Christian Maria Läbe gesprochen, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft.
Sie haben soeben ukrainische Soldaten getroffen. Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt und wie schätzen die Soldaten die Frontlage ein?
Die Soldaten von unterschiedlichen Einheiten, ein Punkt, den sie gemacht haben, ist, dass sie nicht davon ausgehen, dass dieser Krieg bald zu Ende ist. Alle sind darauf eingestellt, dass dieser Krieg noch möglicherweise lange Zeit dauern wird. Und sie haben vor allem ihre Kenntnisse aus der aktuellen Kriegsführung geteilt. Und das Spannende hierbei ist, dass sie gesagt haben, dieser Krieg ist vor allem ein Krieg, wo die Ökonomie des Krieges immer stärker in den Vordergrund rutscht. Und was meinen sie damit? Sie meinen eben, dass es nicht darum geht, sehr wenig, aber sehr teures und sehr Hightech ausgestattetes Material zu haben, sondern dass es mehr um die Masse an verfügbaren Material. Also vor allem in Bezug auf die Drohnen haben sie auch einzelne Zahlen mit uns geteilt. Beispielsweise, dass sie pro Woche in einzelne Einheiten 6000 Drohnen, FPV-Drohnen einsetzen und selber zum Beispiel 20.000 Drohnen pro Monat verlieren. Also hier haben sie aber, glaube ich, nicht spezifiziert, welche Drohnen. Aber diese Zahlen haben sie genannt, um eben den Ausmaß des Materials aufzuzeigen, was sie jeden Monat, jede Woche einsetzen und verbrauchen. Und hier haben sie halt gesagt, es geht meistens nicht darum, dass dieses Produkt super Hightech ist, aber es muss, also dieser ökonomische Faktor, dieser Kosten-Nutzen-Faktor ist in der Ukraine immer stärker im Vordergrund. Also dass man die Masse an Drohnen beispielsweise geht über die technische technologische Genialität eines Produktes. Also wenn man sich überlegt, was der Rheinmetall-CEO vor wenigen Wochen gesagt hat, in der Ukraine stehen Hausfrauen in der Küche und produzieren diese Drohnen. So ist es nicht, aber es sind riesige Fabriken und es sind viele, viele, viele Unternehmen, die involviert sind, um eben diese 8 Millionen Drohnen pro Jahr für die Ukraine zu produzieren. Und hier sind wir im Westen halt noch nicht darauf eingestellt, dass wir uns wirklich überlegen, wie können Drohnen in unseren Doktrinen eingesetzt werden, wie trainieren wir Soldaten in Deutschland, in Polen, in anderen Ländern, damit die moderne Kriegsführung ausreichend berücksichtigt wird. Und da haben eben diese Soldaten geteilt, wie sie das in ihren Einheiten strukturieren und auch mitgegeben, dass es hier ein Umdenken im Rest Europas geben muss.
Und haben die Soldaten auch den Eindruck, dass sich die Situation momentan verändert hat zugunsten der Ukraine nach dem sehr schwierigen Moment, als die US-Administration Kiew, sagen wir es direkt, zu einer Kapitulation zu überreden versucht?
Ja, das sehen die ukrainischen Soldaten auch so. Die Lage hat in den letzten Monaten stabilisiert an der ukrainischen Front. Natürlich ist das, darf man sich jetzt nicht schönreden. Die Lage für die Soldaten, die ganz vorne in der Nähe der Killzone stehen, ist trotzdem schwierig und es sterben trotzdem viel zu viele Menschen auf ukrainischer Seite wegen diesem russischen Angriffskrieg. Aber dennoch ist die Realität, dass Russland eben gerade keinen Frieden möchte und die Ukraine es schafft, vor allem durch neue Technologien hier eine gute Antwort zu finden oder hier gegenzuhalten. Und sie haben eben auch gesagt, dass es nicht nur zum Teil um die Drohnen selber geht, sondern eben auch um die Kommunikationsinfrastruktur. Also wie kommunizieren die Drohnen miteinander? Welche Radiosysteme werden genutzt und wie teuer sind diese Radiosysteme? Und ein wichtiges Learning, was sie auch gesagt haben, ist, wenn man sich jetzt in Westeuropa, sag ich mal, die Verteidigungsmaßnahmen ausbaut, muss man sich halt immer auch fragen, wird man von diesen verschiedenen Komponenten, wird man von den verschiedenen Fähigkeiten auch ausreichend produzieren können im Kriegsfall? Also wird man die Ressourcen dafür selbstständig akquirieren können, aufkaufen können, auch in einem Krisenfall? Und das sind, glaube ich, auch Denkweisen, die sich hier noch nicht wirklich durchgesetzt haben. Also dass es zum Beispiel, wenn es einen Ernstfall gibt, kriegen wir dann ausreichend Rohmaterial, kriegen wir dann ausreichend Komponenten, sag ich mal, aus Asien oder aus anderen Kontinenten oder haben wir hier die Lieferketten auch in Europa lokal aufgebaut? Und das war ganz interessant und man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, die Soldaten sind die, die wirklich jeden Tag die schlimmsten Herausforderungen, die schwierigsten Herausforderungen begegnen und die darauf pragmatische Antworten oder pragmatische Lösungen finden müssen und deswegen ist es so relevant, eben diesen Austausch mit ukrainischen Soldaten zu suchen und diese auch eben regelmäßig nach Deutschland oder in andere EU-Länder einzuladen, um eben auch zu gucken, was können wir von den Ukrainern lernen, wie können wir diese strategische Partnerschaft weiter ausbauen und ich bin sehr froh, dass sich jetzt in den letzten Monaten das stärker etabliert hat.
Christa Maria Lebe, Vorstandsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft, vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Soweit Christa Maria Lebe über die Lehren aus der ukrainischen Kriegsführung, mehr zu Russlands Drohungen gegenüber den baltischen Staaten, Tests für die Geschlossenheit der NATO und die Lage an der Front erfahren Sie morgen in Teil 2 des Gesprächs. Vom heutigen Krieg führt uns der nächste Beitrag zurück in die Vergangenheit und zu der Frage, wie wir die Opfer eines früheren Krieges vor dem Vergessen bewahren. In deutschen Wäldern, auf kleinen Friedhöfen und in Archiven liegen die Spuren polnischer Kriegsopfer, oft kaum sichtbar und vom öffentlichen Gedenken vergessen. Der Dokumentarist und Aktivist Piotr Kętnowski hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Gräber aufzuspüren und zu dokumentieren. Sein Projekt Ostoja Pamięci begann mit einem Waldfriedhof, auf dem Kinder polnischer Zwangsarbeiterinnen begraben liegen. Wir haben mit ihm über seine Arbeit gesprochen. Woher kam das Bedürfnis, das Projekt Ostoja Pamięci ins Leben zu rufen und welcher Moment war für Sie der Beginn dieser langjährigen Arbeit?
Also ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man mit einem bestimmten Ort beginnen. Dieser Ort war der Friedhof Ausländerkinderpflegestätte in Gannenwald. Dort ruhen Kinder von ZwangsarbeiterInnen aus dem Osten, darunter auch Kinder von Frauen aus Polen. Zu diesem Friedhof führt ein Waldweg. Es gibt keinen normalen Zugang, wie man ihn von einem typischen Friedhof kennt. Man muss in den Wald hineingehen. Und schon das allein bewirkt, dass man diesen Ort anders wahrnimmt. Man hat das Gefühl, dass er von den Blicken Außerstehenden verborgen ist, als wäre er am Rand der Erinnerung gedrückt worden. Wenn dazu noch das Bewusstsein kommt, wer dort ruht und welche Geschichte diese Kinder und ihre Mutter Zwangsarbeiterinnen hätten, dann kann man daran nicht gleichgültig vorbeigehen. Das ist nicht nur eine historische Information, das ist ein konkreter Ort und konkretes menschliches Leben, das eigentlich endete, bevor überhaupt richtig beginnen konnte. Erschütternd war auch für mich, dass es nicht nur um die Kriegstragödie selbst ging. Nach dem Krieg gab es noch Bemühungen darum, dass dieser Friedhof überhaupt ist, in unserer Zeit erhalten bleibt. Damals habe ich sehr deutlich verstanden, dass Erinnerung nichts Selbstverständliches ist. Es funktioniert nicht so, dass jemand nur weil er ein Opfer war, automatisch im Gedächtnis bleibt. Leider nicht. Um Erinnerung muss man sich kümmern. Manchmal muss man um sie kämpfen, an sie erinnern und sie aus dem Vergessen herausholen. Sonst verschwindet sie einfach. Ich glaube, gerade in Gandenwald habe ich zum ersten Mal so stark gespürt, dass ich reagieren muss. Am Anfang dachte ich noch nicht an so ein großes Projekt. Es war eher Bedürfnis, von diesem Ort zu erzählen. Dann kam der nächste Ort, weitere Dokumente und weitere Friedhöfe. Schritt für Schritt entstand daraus die Internetseite. Heute ist Ostoja Pamięci für mich eine Antwort auf das Schweigen um Orte, die in Wäldern verborgen liegen, auf kleinen Friedhöfen, in Archiven. Dort gibt es oft keine öffentliche Aufmerksamkeit, keine offiziellen Feierlichkeiten, keine Kameras. Aber es gibt auch eine konkrete menschliche Geschichte, die bewahrt werden muss. Und genau aus diesem Bedürfnis heraus, aus dem Bedürfnis, sich dem Vergessen und der Verfälschung der Geschichte entgegenzustellen, ist meine langjährige Arbeit entstanden.
In dem Projekt Ostoja Pamięci verbinden Sie die Arbeit in Archiven mit der Dokumentation vor Ort. Was ist heute die größte Herausforderung beim Aufspüren und Überprüfen von Informationen über polnische Kriegsgräber in Deutschland?
Die größte Herausforderung heute ist nicht immer der Zugang zu den Dokumenten selbst. Natürlich sind Quellen oft verstreut, aber wir leben in einer Zeit, in der der Zugang zu einem Teil der Archive deutlich einfacher geworden ist als früher. Es gibt Scans, digitale Archive und einen breiten Online-Zugang. Das hat sich sehr viel verändert. Das Problem beginnt manchmal erst später, wenn eine Archivinformation vor Ort oder bei Behörden überprüft werden muss. Ich finde ein Dokument, sehe einen Namen, ein Sterbedatum und eine Information über die Bestattung. Dann wende ich mich an die Behörde, eine Friedhofsverwaltung oder eine Kirchengemeinde und bekomme manchmal die Antwort, dass ein solches Grab nichts gibt oder dass diese Person dort nicht bestattet sei. Das ist einer der schwierigsten Momente dieser Arbeit. Man muss dann zu den Quellen zurückkehren, den Beamten das Dokument zeigen und sagen, bitte sehen Sie, hier steht, dass diese Person genau bei Ihnen bestattet wurde. Erst dann beginnt die eigentliche Suche oder es folgt Schweigen. Ich möchte nicht sofort bösen Willen unterstellen, sehr oft ist es die Folge der vergangenen Zeit, Verwaltungen haben sich geändert, alte Gräber wurden aufgelöst, vielleicht ist ein Teil der Unterlagen verloren gegangen oder niemand hat über Jahrzehnte wieder hineingeschaut. Ein eigenes Problem sind tausende Menschen, die während des Krieges starben, deren Gräber aber nicht als Gräber von Kriegsopfer behandelt wurden. In der Praxis hat das sehr ernste Folgen. Ein solches Grab wird dann wie eine gewöhnliche zivile Grabstätte behandelt und nicht wie ein Ort, der besonderen Schutz verdient. Am schmerzhaftesten sind jedoch die Situationen, in denen aus den Dokumenten hervorgeht, dass wir es mit einem Kriegsopfer zu tun haben und sich vor Ort zeigt, dass das Grab bereits aufgelöst wurde oder keine sichtbare Spur mehr vorhanden ist. Dann verschwindet nicht nur ein Stein, ein Kreuz oder eine Tafel. Es verschwindet bildet ein Zeugnis der Tragödie eines konkreten Menschen, eines polnischen Staatsbürgers, der auf den deutschen Boden infolge von Verfolgung, Zwangsarbeit, Repressionen oder deren Folgen gestorben ist. Für mich ist das ein sehr schmerzhaftes Zeichen mangelnder Sorge um die Erinnerung. Kein Steinkern kann ein reales Grab und einen konkreten Bestattungsort ersetzen. Deshalb erfordert die Arbeit Geduld, Vorsicht und Konsequenz. Man darf sich nicht von Emotionen hinanreißen lassen, aber man darf auch nicht aufgeben, nur weil die erste Antwort lautet, wir haben keine Informationen. Infolge einer einfachen Regel, wenn es in den Dokumenten einen Eintrag über einen Menschen gibt, dann besteht auch die Pflicht, seine Geschichte ernsthaft zu behandeln. Und wenn es ein Opfer gibt, muss die Gelegenheit gründlich geklärt werden.
Soweit Piotr Kętnowski über sein Projekt Ostoja Pamięci und die Arbeit gegen das Vergessen. Und das war es auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deniso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Żałujesz ty, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znam? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.